Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Einen wunderschönen guten Morgen. Das Haus ist voll, Halleluja, so gut. So schöne, wunderschöne Gesichter zu sehen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, sag mal, du siehst so gut aus heute. Danke, Jesus. So schön, dass ihr da seid. Okay, das geht irgendwie länger als dieser Satz, den ich gerade gesagt habe. So schön, das Leben im Haus Gottes zu sehen. Danke für den Lobpreis, lieber Sören, mein liebster Hardrocker-Freund. Sehr schön, echt. Danke an die Band, können wir denen auch mal einen dicken Applaus geben, genau. So cool. Ja, danke schön für die Zeit hier, für das Vertrauen. Ich glaube, wir haben eine richtig, richtig gute Zeit zusammen gehabt, oder? War jemand da das Wochenende? Irgendjemand? Ja, come on. Yeah. War echt gut. Wenn du heute hier das erste Mal bist, jemand heute für das Wochenende das erste Mal da, könnt ihr mal winken? Ja, so wenig? Was mit dem Rest? Der ist unsichtbar gewesen übers Wochenende, oder was? Also alle, die frisch dazugekommen sind heute Morgen, ich sage immer, wir glauben, dass ihr das einfach mit abbekommt, ja, was das Wochenende war, auch wenn ihr nicht da wart. So cool, dass ihr heute da seid. Ich habe heute Morgen, ich weiß, worum es gehen wird heute Morgen, dann war ich mir wieder nicht so sicher, dann war ich mir wieder sicher, dann war ich wieder unsicher. Dann saß ich am Frühstückstisch und dann war ich wieder unsicher und dann dachte ich vielleicht, aber ich glaube, ich habe einen Eindruck für dieses Haus, ja, und das ist so eine Predigt. Wie viele von euch wissen, dass eine Predigt auf der einen Seite Lehre ist, aber es kann auch ein prophetisches Wort sein, ja, wenn es im Zeitpunkt Gottes ist, ein Jetzt-Wort Gottes ist. Und das ist, was ich glaube, was Gott heute Morgen für dieses Haus hat. Ja, ich glaube, diese Gemeinde, diese Familie, diese Gemeindefamilie hat eine Forerunner-Berufung, eine Vorausgeh-Berufung, eine Bodengutmach-Berufung, eine Pionier-Berufung. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass, wie soll ich das, ihr merkt ja schon, ich rede nicht so gern drum rum. Ja? Und ich sag's gern direkt mit einem Lächeln im Gesicht. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Menschen, die dieses Haus lieben und die sagen, das ist mein Zuhause, dass sie diese Berufung umarmen und nicht mehr zweifeln innerlich, ob es das ist oder nicht. Weil ein Pionier zu sein bedeutet, Wege zu gehen, die anderen nicht gehen, damit andere sie gehen können. Es bedeutet, dass man missverstanden wird. Es bedeutet, dass Menschen das nicht verstehen, was man macht, weil sie es nicht kennen. Und das bedeutet, dass man immer wieder Wege einschlägt, die unbekannt sind. Und wenn man diese Berufung wirklich hat, und das müsst ihr natürlich prüfen, ich sage nicht so, spricht der Herr, ja, sondern ich habe einen Eindruck, okay? Ich habe einen Eindruck, ich habe ein Gespür, ein Gefühl, auch da wir uns ja jetzt schon ein bisschen länger kennen und ich einige Menschen enger kenne hier drin, ist es etwas, was ich empfinde und was ich glaube auch sichtbar ist in dem, was man sichtbar sieht. Ja? Das ist ein Ressourcenhaus, nicht nur in dem Sinne nur, nicht gemeint mit weniger Wert, aber nicht nur eine Ortsgemeinde, sondern ihr macht Konferenzen, ihr ladet Leute ein, ihr bringt nach außen und ihr beeinflusst mehr, als ihr glaubt. Amen. Ihr beeinflusst mehr, als sichtbar ist vor den sichtbaren Augen. Aber manchmal ist so eine Zeit dran, das nennt sich Alignment. Manchmal ist so eine Zeit dran, da muss man sich einreihen in das, was Gott will. Weil nur so entsteht Ordnung. Ja, Ordnung entsteht nur in der Einreihung in die Ordnung Gottes, in das, was er machen möchte. Nicht in meine eigenen Vorstellungen, nicht in meine eigenen Wünsche, nicht so hätte ich das gerne, so war das immer und so will ich das. Das ist, ja, das ist das Gegenteil von nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, richtig? Und wenn wir Gottes Wege wollen, und das sind ja die Besten, richtig? Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Gott ist ja gut. Wenn Gott gut ist, es ist nicht so klug, ihm nicht zu gehorchen. Oder? Also ich meine, wenn, das ist so, manche sagen, Gott ist gut und machen dann ihr eigenes Ding. Und ich sage immer, du glaubst gar nicht, dass Gott gut ist, sonst würdest du nicht dein eigenes Ding machen. Weil wenn Gott nämlich wirklich gut ist, dann ist alles, was er tut, gut und alles, was er will, gut. Und ihm zu folgen ist das Beste, was man machen kann, selbst wenn man denkt, ah, ich bin mir nicht so sicher. Und dann zu sagen, aber okay, Gott, du bist ja Gott und ich nicht, Halleluja. Das ist auch übrigens eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, dass wir nicht Gott sind, oder? Es ist sehr viel, sehr, ist direkt ein bisschen entspannter, das Leben. Wow, da kommt Freude auf. Halleluja. Und ich habe sowas, was Gott zu mir persönlich, was mit mir persönlich durchgegangen ist oder auch immer noch dran ist. Das fing letztes Jahr an. Wir waren als Leitungsteam der Gemeinde, also ich komme aus der Leuchtfeuergemeinde jetzt, früher habe ich selber Gemeinde geleitet als Pastor, sind umgezogen vor 2,5 Jahren nach Eutin und ich bin im Leitungsteam und wir waren Wochenende weg und haben gebetet und Gott gesucht für 2026 und dann hat der Geist Gottes deutlich geredet, dass wir diese Vollzeit-Bibelschule starten sollen. Ja, also zu Ruben, meinem Pastor und Leiter, hat zu uns beiden geredet und es war schon immer mein Traum, eine Vollzeitschule zu starten. Bevor wir jemals Gemeinde gegründet haben, waren wir eine Schule. Ja, weil ich liebe es, den Leib Christi in seine gottgegebene Bestimmung zu bringen. Okay, das ist, wow, da... Ah. It's the land of my anointing. Okay, also da brenne ich. Okay, ich möchte, dass Menschen aufhören, unter ihren Möglichkeiten zu leben, ja, sondern dass sie das hineingehen, was Gott für sie hat und die Begrenzung sprengen da drinne, ja, und das in dem, was wir denken, was möglich ist. Und das liebe ich. Und wir haben 12 Jahre Gemeinde gebaut von Scratch und in einem Hauskreis angefangen und so weiter. Und das liebe ich. Ich liebe Gemeinde genauso dolle, ja. Aber ich wusste, irgendwann kommt das. Und dann spricht Gott und sagt, jetzt geht's los, ja. Und dann jetzt ist dran, diese Vollzeitschule zu bauen. Und ich weiß nicht, wer von euch das sich vorstellen kann, aber das ist ein riesen Ding, okay. Das ist nicht irgendwie eine Kleinigkeit nebenher. Das ist ein unglaublicher Auftrag, der ist nur mit Gott zu machen. Okay, das also von meiner Seite aus nur mit Gott zu machen. Und so, ne, entscheiden wir uns und dann kommt die Nacht nach dieser Entscheidung und ich wache nachts auf und bin hellwach mitten in der Nacht und denke, was habe ich für eine Entscheidung getroffen? Ich denke so, bist du blöd? Nein, bist du nicht, aber es fühlt sich gerade so an. Und ich denke mir so, weil es ist ja nicht so, dass ich arbeitslos bin, nichts zu tun habe und jetzt mal endlich einen Job habe. Sondern ich habe schon einen Vollzeitjob, okay? Ich habe schon einen und der ist schon so voll, dass man ihn auch schon doppelt bezahlen könnte. Wäre schön, Amen, Halleluja. Aber weißt du, was ich meine? Ja, also es ist so, und dann kommt jetzt mal eben noch eine Vollzeitschule obendrauf. So, als Pionier das jetzt mal, ja? Bau das mal auf, okay? Super, Halleluja. Und ich sitze da und habe Bilder, Filme in meinem Kopf, wie meine Ehe kaputt geht, meine Familie leidet, ich keine Zeit für meine Kinder habe und ich krieg die Krise. Ja, weil ich möchte meine Familie niemals auf dem Altar des Dienstes vernichten. Ja, ich meine, es ist immer meine Familie, ist einfach, und ich sage, Gott, ey, du musst mir irgendwas sagen jetzt. Ja, wir haben das von dir empfangen, was mache ich? Und dann spricht der Geist Gottes Folgendes zu mir. Er sagt, neues Level braucht neues Denken. Und ich denke so drüber nach und neues Level an Einfluss, neues Level an Kraft, wir haben das gesungen, ihr seid hungrig, ja, eure Lieder triefen von eurem Hunger, ja, wir wollen mehr deiner Wirklichkeit, so, da ist mit jedem, mit dem ich rede, der sagt, oh, da ist irgendwie mehr, irgendwie, manchmal, da wissen wir noch nicht, da stockt so ein bisschen, aber wir wollen mehr, so, ne, aber das Ding ist, auf einem neuen Level funktioniert das Denken auf dem jetzigen nicht mehr. Ich kann nicht mehr genauso denken, auf das, wo Gott mich hinführt, wie ich heute denke. Ich muss umdenken, ich brauche eine andere Perspektive, weil sonst wird es nicht funktionieren auf dem neuen Level. Und das ist ja erstmal eine ganz nette Ansage. Jetzt wäre natürlich noch schön, was ich ändern muss in meinem Denken. Wäre jetzt nicht so schlecht zu wissen, Und Gott sei Dank, liebevolle Vater, hat dann direkt auch in mein Herz gesprochen, mir gesagt, was sich ändern muss. Und das ist jetzt heute Morgen hier nicht das Thema, ist nicht so wichtig, aber es ist, er hat einfach gesagt, achte darauf, dass alles, was jemand anders machen kann, jemand anders macht und du nur noch das machst, was nur du tun kannst. Das war die Richtung, die ich einschlagen musste. Und sofort kam Gnade dazu, Frieden in mein Herz. Ich bin eingeschlafen, der Stress war weg, die Sorgen waren weg. Sorgen sind ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Sorgen sind verboten. Amen. Sorgen sind nicht irgendwie nett und cool und das gehört halt beim Deutschen dazu, sondern Sorgen sind okay, egal, ist jetzt nicht, also Sorgen müssen entsorgt werden. Amen. Sorgen sind uncool. Sorgen gehören nicht zu unserem Leben als Christ dazu. Ja? Sorgen bedeutet, da ist was größer ist als Gott, ja, und ich muss es lösen. Und das ist einfach nicht vom Himmel. Und deswegen wusste ich, dass da werde ich sein. Und dann kam der Friede Gottes rein und ich habe Ruhe bekommen. Und sofort kam Gnade auch in mein Leben. Und ich merkte, in allem, was ich tue, war das auf einmal da. War auf einmal präsent und es ging. Und ich merke, ich kann bauen und ich kann anders bauen. Und auf einmal sind Leute da und Leute kommen dazu und die Gnade Gottes wirkt. Und ich bin einfach nur begeistert. Aber der Punkt ist, warum ich das heute Morgen hier sage, warum ich den Eindruck habe, es hier anzusprechen, ich glaube, dass Gott eine Gabe des Glaubens in dieses Haus setzen will, die aktiviert ist, wenn ich hier wieder gehe. Nun sagst du vielleicht, okay, Konrad, das hört sich ganz schön arrogant an, was du da erzählst, aber ich will dir das mal so ausdrücken, wenn man Gnade versteht, weiß man, dass man für seine Gaben nichts kann. Das heißt also, ich habe mir nicht ausgesucht, worin Gott mich benutzt. Das ist Bestimmung und Berufung, nicht ich wähle, was können wir, wie beim Arbeitsamt, was können wir machen, ja, du kannst ein Prediger werden oder du kannst das machen. Nein, ein Prediger wählt nicht, dass er ein Prediger wird, wenn er wirklich ein Prediger ist. Ein Prediger, ein Berufener im fünffältigen Dienst wird berufen von Gott und bestätigt von Gott und den Menschen um ihn rum, Amen, oder sie rum, okay? Das heißt also, das ist nicht meine Idee und deswegen kann ich auch kühn damit sein. Versteht ihr, was ich meine? Weil es nicht meine Idee ist und nicht auf meiner Leistung gefußt ist, kann ich kühn damit sein und nicht zurückhaltend. Und ich bin ein Türöffner. Okay, ist mein ganzes Leben zu sehen, allem, was ich tue, egal ob als Gemeinde, als Dienst, wo ich hinkomme, ich öffne Türen in neue Räume, Dinge werden möglich, die vorher nicht möglich waren, wenn du es nehmen kannst im Glauben. Ich kann nicht für dich durchgehen. Ich kann nicht für dich das machen, was danach an Land da liegt. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich kann es aufstoßen. Und wer Glauben hat und es nehmen will, kann es nehmen. Und ich sage und deklariere über diesem Haus, es ist eine Gabe des Glaubens zur Verfügung. Es ist eine Gabe des Glaubens zur Verfügung, sodass Dinge, die nicht möglich schienen, Achtung, wenn du hier wieder rausgehst durch die Tür, auf einmal möglich sind. Und zwar nicht, weil sie vorher unmöglich waren, sondern weil du vorher glaubtest, dass sie unmöglich waren. Und auf einmal gehst du durch diese Tür und du glaubst auf einmal anders, weil du eine andere Sicht hast. Und auf einmal sind Dinge möglich. Und du sagst, wow, das sieht möglich aus. Oh, das könnte gehen mit Gott. Oh, wenn Gott mit mir ist, könnte das klappen. Oh, das ist die Begrenzung, von der ich vorher immer gedacht habe, dass ich damit leben muss. Das ist das, oh, ich glaube, mit Gott ist alles möglich. Auf einmal kommen diese Bibelverse, diese frechen Bibelverse, die auch in deiner Bibel stehen. Dem Glaubenden ist wie viel möglich? Bisschen? Ein kleines bisschen, ne? Und alles? Bist du dir sicher? Also ich weiß nicht so genau, aber irgendwie steht in meiner Bibel auch alles. Muss dieselbe Bibel haben. Krass. Alles ist möglich. Nun, natürlich, alles ist nicht gemeint, ein Freifahrtschein für unsere egoistischen, egozentrischen, selbstzentrierten, was weiß ich was für Ideen, sondern niedergelegt vor Gott und seinem Königreich, zuerst trachtend nach dem Reich Gottes und alles andere wird hinzugefügt. Amen. Also ist ja klar, dass mein Leben erstmal niedergelegt wird vor ihm. Davon gehe ich mal aus. Ja, es ist nicht ein, hey, Lotterieschein hier, jetzt mache ich, was ich will. Herr, ich will mein Lamborghini und so weiter, auch wenn mir völlig egal ist, ob du einen hast oder nicht, solange du mich mal fahren lässt, aber es ist, weil darum geht es ja gar nicht, es geht um die Möglichkeiten des Himmels und wenn dieses Haus, wenn du als Familie Teil dieses Hauses, wenn du Gast bist, nimmst du dich einfach mit rein heute Morgen, ja, dass dir ein neues Glaubenslevel offenbar wird, wo du merkst auf einmal, wow, Dinge sind möglich, die vorher nicht möglich waren und du lernst wieder, Achtung, du lernst wieder zu träumen mit Gott. Du lernst wieder, das Unmögliche für möglich zu halten. Wird es dich challengen? Wird es dich herausfordern? Wird es dich manchmal zum Schwitzen bringen? Ja, wird es. Aber wenn du es schaffst, das immer wieder zum Herrn zu bringen und nicht auf deine eigenen Schultern zu legen, sondern zu sagen, das, wofür du mich berufen hast, Herr, wofür du meine Familie berufen hast, Jesus, wofür du dieses Haus berufen hast, dafür versorgst du auch. Dafür gibst du auch Gnade. Dafür gibst du die Ressourcen. Dafür gibst du die Kraft, die Menschen, die Gaben, die Fähigkeit. Aber es kommt immer erst dann, und das ist, was wir verstehen müssen, es kommt immer erst dann, wenn wir einen Schritt im Glauben gehen. Es kommt nicht, hier stehen wir und Herr, ich brauche die Ressourcen, dann gehe ich, Herr. Wenn du alles um mich rum perfekt machst, dann werde ich losgehen, Herr. So weißt du, funktioniert das ganze Ding nicht. Das ganze Ding ist ein Glaubenslauf. Und Gott wartet nicht darauf, die Finanzen über dein Leben auszukippen, damit du dich dann sicher fühlst. Aha. Und auf einmal dann losgehst, weil jetzt kann ich gehen. Warum macht er das nicht? Weil deine Sicherheit dann in der Kohle ist und nicht in ihm. Aber wenn deine Sicherheit in ihm ist, oh Mann, ich spüre ein Feuer in mir, ich reiß mich zusammen. Wenn deine Sicherheit in ihm ist, ja, und du sagst, Gott, du hast gesprochen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, der Petrus war auch nicht hundertprozentig sicher, als Jesus gesagt hat, komm, ja, bist du es, Herr, im Sturm, in der Nacht, nach übernächtigten Stunden. Und Fischer, die wissen, ja, das ist gefährlich, das ist nass, das ist kalt, das ist dunkel, man geht nicht aus dem Boot, ja. Wenn man sowieso schon Schiss hat, ja, wenn man sowieso schon denkt, das ist gefährlich, ja. Und dann läuft einer auf dem Wasser, ist ja auch alltäglich kein Ding, ne. Deswegen quietschen die auch erstmal wie kleine Kinder. Ein Geist, ja, weil er in einer Form auftritt, wie sie ihn nicht kannten. Das ist auch schon wieder eine Message, aber egal. Okay, dann sagen sie, Herr, wenn du es bist, nicht wenn es der Teufel ist, hast du mal gemerkt, ja, nicht gerade, oh, ist das der Teufel, der da auf dem Wasser läuft. Jesus, bist du das? Ich kenne dich nicht so. Bist du das, Jesus? Ist das deine Wirksamkeit? Ist das deine Power? Ist das dein Ruf auf ein neues Level? Bist du das, Herr? Ist eine andere Unterscheidung, als zu fragen, ob es der Teufel ist, richtig? Es ist ein bisschen anders. Und dann, na, bist du das? Und er sagt, ja, er sagt ja eigentlich gar nicht, ja, ich bin's. Er sagt, komm, fürchte dich nicht. Okay, das ist ein gutes Indiz. Fürchte dich nicht, das sagt der Teufel nicht. Okay, da sind wir uns schon mal sicher. Der sagt nicht, fürchte dich nicht. Der Teufel sagt, fürchte dich. Richtig? Der sagt, der Emanuel mir erzählt, wie die schöne Überschrift auf der Bild-Zeitung irgendwie jetzt, ne, gestern im Auto erzählt, da steht groß fett beim Einkauf am Bäcker, die Hälfte der Deutschen hat Krebs oder irgendwie sowas, oder jeder Zweite in Deutschland hat Krebs. Und was machst du, wenn du sowas liest, ja? Bin ich das? Vielleicht ich? Oder du bist ein Mann oder eine Frau des Glaubens, sagst, danke, 1000 Feinde an meiner Seite, 10.000 an meiner Rechten, mich erreicht es nicht. Danke, Jesus. Weißt du, deine Reaktion ist entscheidend, Furcht oder Glaube, weil die beiden passen nicht, richtig? Es passt einfach nicht. Furcht ist nicht in der Liebe und Furcht ist nicht Glaube. Oder lass mich anders sagen, Furcht ist Glaube an etwas, was nicht Gott ist. Und das ist wichtig zu verstehen, weil der ruft, komm, und Petrus sagt, okay, ich probier's mal. Versteht ihr, das war nicht die, alles ist safe, alles ist sicher, ja, der rote Teppich ist ausgerollt, alles läuft, ja, so, da hat schnell einer eine Brücke gebaut für Petrus, ja, der See ist abgetrocknet worden, ausgepumpt, jetzt kannst du kommen, ja, nein, sondern er geht aus dem Boot. Ich meine, das ist das Unlogischste, was ein Fischer im Natürlichen tun kann. Verstehen, das ist wichtig. Das ist eine wichtige Message. Das ist unlogisch. Das ist dumm. Das macht man nicht. Man geht nicht in der Nacht übernächtigt bei Sturm aus dem Boot. Das ist lebensmüde. Ich habe da eine reife, weise Waisenrat für dich, Petrus. Ich verstehe zwar gerade nicht, dass es eigentlich Furcht ist, aus der ich spreche, aber es ist, ich fühle, es ist Weisheit. Ich will dein Bestes, Petrus. Geh nicht aus dem Boot. Geh nicht aus dem Boot. Es ist nicht richtig, aus dem Boot zu gehen. Aber Petrus wusste, dass wenn Gott redet, ist es richtig, aus dem Boot zu gehen. Wenn Gott spricht, ist sein Wort tragender als jede menschliche Vernunft und Versuch, irgendwas zu machen. Wenn Gott redet, dann versorgt er. Wenn Gott spricht, hast du Frieden im Sturm. Wenn Gott redet, hast du Autorität über den Sturm. Wenn Gott redet, baut er dich im Sturm. Wenn Gott redet, ist der Sturm nicht das Problem, sondern deine Antwort auf sein Wort. Das ist die eigentliche Frage. Was du über eine Sache glaubst, ist wichtiger als die Sache selbst. Nur wenn du denkst, dass der Sturm dich zerstören kann, dann wirst du nicht gehen. Wenn du denkst, die Wellen können dich zerstören, wirst du nicht gehen. Wenn du denkst, die Umgebung, die Politik, der Zustand des Landes ist größer als die Wirksamkeit Gottes, dann wirst du nichts wagen. Du wirst nichts machen. Du wirst nicht säen in der Hungersnot. Du wirst nicht Risiken eingehen. Du wirst zurückhalten, klammern. Du wirst aufbauen. Du wirst deine Sicherheit in anderen Dingen suchen, aber nicht in Gott. Und Gott liebt es aber, genau in den Umständen, in denen wir denken, menschlich geht nichts mehr, liebt er es, sich groß zu zeigen. Amen. Da liebt er es, aufzutauchen. Warum liebt er es? Weil dann Leute wenigstens verstehen, dass er es war. Siehst du, die Dinge, die Gott tut in unserem Leben, es sollte irgendwie sichtbar sein. Der Typ hat das gemacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Genau dann bist du richtig. Amen. Das ist nicht, weil ich so viel studiert habe und so weise bin und keine Ahnung, alles Mögliche schon gemacht habe, sondern es ist, weil Gott mit mir ist. Und wenn Gott mit mir ist, dann ist das der entscheidende Faktor. Ist Gott mit dir? Ist er Emmanuel? Ist er Emmanuel? Come on. Und Petrus geht aus dem Boot und läuft auf dem Wasser. Und ich denke mir, all die Jungs im Boot, die haben gesagt, dieser Hitzkopf immer zuerst. Aber sie haben vorher wahrscheinlich auch Meetings gehabt darüber, wie es wäre, aus dem Boot zu treten. Sie hatten bestimmt sehr viele Meetings und nochmal ein Meeting und nochmal. Das sollten wir nochmal drüber überlegen. Wir sollten nochmal ein Meeting einberufen, um zu überlegen, wie das ist, wie die Planke des Bootes an der einen Stelle, ob das dann nicht sein könnte, dass man daran zu Fall kommt. Und dann, wie kommen wir aus dem Boot eigentlich aufs Wasser runter? Und was passiert dann? Wird das Wasser uns tragen oder werden wir quer über dem Wasser schweben? Oder werden wir durch die Wellen durchgehen oder werden wir so irgendwie da drüber? Wir müssen das nochmal über, ich glaube, wir vertagen die Handlung auf morgen. Wir müssen uns nochmal treffen. Wir müssen das nochmal ein bisschen intensiver überdenken. Ja? Und dann denken wir und dann kommt irgendwann einer und sagt, weißt du was, ich mach das jetzt mal einfach. Ich muss das jetzt mal, und ja, kann sein, dass ich sinke. Siehst du, das ist das Ding. Kann sein, dass ich sinke. Verstehst du, das ist in der Gleichung einberechnet. Kann sein, ein risikobereiter Mensch wird Fehler machen. Aber rate mal was, er wird auch mehr erleben als die, die keine Risiken eingehen. Und die Fehler sind nicht das Problem. Lieber ein Fehler im Glauben, als sich sein ganzes Leben fragen, was wäre wenn. Lieber glaubensvoll eine Entscheidung treffen, die nicht so gut war, als eine bessere Entscheidung im Kopf zu haben, aber nie was zu tun. Es ist wichtig, dass wir Schritte gehen, um zu prüfen manchmal, ob das Wasser trägt. Amen. Und wenn du dann sagst, okay, war nichts, dann hast du was gelernt. Ja, okay, dann hast du was gelernt, dann probierst du es halt nochmal. Gründe das Business, probier's doch. Was überlegst du noch 3 Stunden? Prediger sagt, dass wenn du immer auf die Wolken guckst, ob du säen kannst, wirst du nie säen. Wenn du immer alles checkst, ob alles sicher ist, wirst du dich nicht bewegen. Isaak säte in der Hungersnot und gewann 100-fach. Er wurde reich und sehr reich und noch reicher. Das ist nicht meine Idee, es steht in der Bibel, okay? Nur falls du denkst. Aber was ist der entscheidende Punkt? Da ging ein Risiko ein. Und ich glaube, dass es Zeit ist, Risiken einzugehen. Es ist Zeit, nicht für die Gemeinde nett und freundlich zu sein. Also freundlich ja, aber nett nicht. Nett ist nicht eine Frucht des Geistes. Nett hat uns nicht weitergebracht. Amen. Das ist so eine Botschaft, die ich anscheinend überall so ein bisschen hintrage. So, ja? So vorbei mit nett sein. Jesus war nicht nett. Jesus war freundlich. Die Frucht des Geistes ist Freundlichkeit, aber es ist nicht Nettigkeit. Jesus ging nicht nett umher, sondern Jesus war ganz schön krass, oder? Also ich meine, ich glaube manchmal, ich weiß nicht, ob er in meiner Gemeinde hätte predigen dürfen immer. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist, der hat sich nicht gefürchtet davor, unsere sogenannten Sicherheiten aufzudecken in Liebe, weil er uns liebt und weil er Potenzial sieht, was viel größer ist, als was wir manchmal denken. Potenzial in dir, Potenzial in deinem Nachbarn. Wie viel Potenzial ist in einer Person, die neu geboren wurde aus Gott, die verbunden ist mit dem Geist Gottes, mit dem Schöpfer aller Dinge? Wie viel Potenzial ist in dir? Wie viel Kreativität ist in dir? Wie viele Ideen, dieses Land besser zu machen, sind in dir? Wie viele Möglichkeiten sind in dir, wenn du mit Gott gehst? Wie viel ist in dir? Wie viel Potenzial? Das ist ja Wahnsinn. Denk mal einen Moment drüber nach. Du bist im Ebenbild des Schöpfers geschaffen. Das ist doch ganz normal, dass du erschaffst. Das ist doch ganz normal, dass du baust. Das ist doch ganz normal, dass du entwickelst. Das ist doch ganz normal, dass du Ideen hast, dass du kreativ bist. Das ist doch ganz normal, dass du künstlerisch bist. Das ist doch ganz normal. Wir unterwerfen unsere Gaben und Fähigkeiten ihm, damit wir uns nicht selbst erheben, damit wir nicht denken, wir sind so toll, sondern wir verstehen, es kommt alles von ihm und dann darf er es benutzen. Aber wir müssen es auch einsetzen. Wir müssen es auch einsetzen. Für junge Leute ist das nicht so problematisch. Für junge Leute, die das hören, die nehmen das. Aber manchmal wir, die wir ein bisschen älter sind, das ist schon wir. Ja, ich weiß, ich fühle mich nicht wie 46. Ich bin bei 35 stehen geblieben. Aber ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut, Halleluja. Aber was ich sagen will, ist, manchmal haben wir so unsere Erfahrungen, richtig? Manchmal haben wir so unsere Erfahrungen. Und die grenzen uns ein und die reden mit uns. Die sagen uns was. Und wir müssen manchmal sagen, wie mein Freund Steve Backland sagt, ne, Erfahrung, du lügst mich an. Ja, es hat nie geklappt. Du lügst mich an. Ja, so das, was du für Erfahrungen hast, die dich begrenzt haben, sind nicht das Level des Maßes, was Gott über dich denkt. Amen. So, und jetzt ist hier diese Situation und darüber wollte ich eigentlich, oh Mann, Jesus, das passiert mir immer wieder, ja, ich komme jetzt zu der Predigt, die ich eigentlich, aber ihr seid ja noch hier, die Tür ist abgeschlossen, ihr kommt eh nicht raus, danke Jesus, Spaß. Also, das Volk Israel, ganz kurz, um das nochmal zu zeigen, neues Level, neues Denken, Amen. Wenn wir auf ein neues Level gehen, brauchen wir ein neues Denken. Nun, keine Sorge, Gott hilft dir dabei und sagt dir, was du neu denken sollst. Sagt dir das, er zeigt dir das. Aber ich gebe euch das Beispiel von Israel, weil es so ein schönes Bild ist. Ja, das kann man so schön sehen daran. Sie gehen aus Ägypten raus, aus der Sklaverei, ja, aus der Gefangenschaft. Bild darauf, wie wir aus den Sünden heraus gerettet werden, richtig? Und ausziehen aus unserem alten Leben, gerettet durch den Herrn. Ziehen wir aus, Mose, ein Typus für Christus, ja, ziehen wir aus. Und dann heißt es ja, da ist ein verheißenes Land für dich und mich, oder? Da ist ein verheißenes Land und dieses verheißene Land, und das ist wichtig zu verstehen, ist nicht der Himmel. Wenn es der Himmel wäre, würde es keine Riesen drin geben. Okay. Das heißt also, da ist ein verheißenes Land, wo Milch und Honig fließt. Da ist ein verheißenes Land, das du erobern sollst durch die Gnade Gottes. Ja, es gibt Gegner, aber das Land gehört dir bereits. Richtig? Das ist, wo Gott dich reinführen will. Nun, Israel geht raus aus der Sünde, aus Ägypten, geht raus und findet sich aber, ihr wisst es, auf einmal nicht in Milch und Honig wieder, sondern in der Wüste. Nun, wir wissen aber auch, dass der Weg ins verheißene Land eigentlich sehr kurz gewesen wäre. Ja, also sie hätten da, ich glaube, innerhalb von 40 Tagen, weiß ich gerade nicht so genau, kannst selber mal nachgucken, ist nicht so wichtig, aber innerhalb von kürzester Zeit hätten sie durchgehen können auf einem geraden Weg und hätten in das verheißene Land gehen können. Dann heißt es aber im Hebräerbrief, im Hebräer 3, Vers 19, und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Also Gott setzt Unglauben mit Ungehorsam gleich. Warum ist das so? Das ist nicht eine Druckmessage, sondern das ist das, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Was du hier drinne, tief innen, wirklich glaubst, ist, was du lebst. Okay? Es ist nicht, was du sagst. Es ist, was du hier drinne glaubst und das wird sichtbar in deinen Handlungen. Ich sage das immer so, das ist ein bisschen, das piekt ein bisschen, aber ich mag das, mache das auch in meinem Leben so. Ich betrachte mich, wie ich handle, weil das offenbart mir, was ich wirklich glaube, nicht, was ich Sonntagmorgen meinem Nachbarn erzähle. Okay, also ne, weil was ich tue, ist, was ich glaube. Wenn ich dir sage, ich glaube, dass Gott Kranke heilt, aber du erwischst mich nie dabei, wie ich für einen Kranken bete, dann glaube ich das nicht, ich rede nur. Richtig? Also, was glaube ich hier drinne? Und hier ist der Punkt, sie glaubten nicht, dass Gott mit ihnen ist. Sie glaubten das nicht, warum? Weil sie eine Sklavenmentalität hatten. Und diese Sklavenmentalität aus Ägypten, haben sie ja gelernt dort, waren sie ja Sklaven, Sklaven der Sünde waren wir, sind freigemacht, sind jetzt Königskinder, steht das in deiner Bibel? Sind Söhne und Töchter Gottes, sind königlich, okay? Sind im Vaterhaus, haben wir alles gestern drüber gesprochen, sind seine Kinder, Amen, Söhne und Töchter. Das bedeutet, wir sind keine Sklaven mehr, ist das richtig? Ja? Sind wir Sklaven oder sind wir keine Sklaven mehr? Keine Sklaven mehr. Die einzigen Sklaven, die wir noch sind, sind freiwillige Sklaven auf Grundlage unserer königlichen Identität. Aber das ist nicht ein Sklave in dem Sinne wie in Ägypten oder wie unter der Sünde versklavt. Okay, also wir waren Sklaven der Sünde, sind freigemacht. Aber was ist das Problem? Das Problem ist our stinking thinking, unser stinkendes Denken, richtig? Was immer noch alt denkt. Du kommst aus Ägypten raus, aber du denkst noch wie Ägypten, richtig? Du bist, alles ist in dir neu, alles ist in dir neu geboren. Du bist aus Gott neu geboren, du bist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, du bist sein Sohn, aber du denkst noch wie damals. Und jetzt sagt Gott Folgendes: Du kannst nicht auf dem Level des verheißenen Landes denken wie in Ägypten. Ich kann es nochmal anders ausdrücken. Du kannst nicht im neuen Bund nach dem Kreuz denken wie vor dem Kreuz ohne Erlösung. Ich kann es nochmal anders ausdrücken. Du kannst nicht deinen Situationen gegenüberstehen und denken, du bist nur ein Mensch, wenn du doch Gott in dir wohnen hast. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein Problem. Ich rede, es ist ein sehr großes Level, aber es ist auch dieses im Kleinen das neue Level. Es ist das neue Denken. Deswegen sagt die Bibel, ändere dein Denken. Das ist, was dich transformiert. Du sollst den Sinn Christi haben, den du ja bekommen hast, und darüber die Situation betrachten. Nun, es funktioniert nicht, im verheißenen Land zu denken wie ein Sklave. Wenn du einen Sklaven auf einen Königsthron setzt, ruiniert er das Volk. Seid ihr da? Wenn eine Sklavenmentalität Autorität bekommt, macht sie mit der Autorität Blödsinn. Ja, es ist wie, wenn einer weiß, wie man mit einer Waffe umgeht und dann ist da ein kleines Kind daneben und sagt, kann ich auch mal schießen? Da ist eine fette Spinne, kann ich die auch mal schießen? Und dann, ja, aber vielleicht sollte die Spinne erst mal von der Hauswand weggehen. Versteht ihr? Weil sonst kriegt das kleine Kind die Autorität und die Spinne ist weg, Halleluja, aber die Hauswand auch. Okay, also da ist ein Lernprozess, ein neues Denken, was man braucht, um auf dem neuen Level zu funktionieren. Und deswegen sind sie in der Wüste Kreise gegangen. Das ist der Grund, weil was musste sterben? Der Unglaube. Der Unglaube musste sterben. Deswegen ist die ganze Generation, die nicht Gott geglaubt hat, gefallen in der Wüste. Sind so lange im Kreis gegangen, bis nur noch die übrig waren, die als der Tag der Verheißung oder der Versuchung, heißt es, der Prüfung kam, Gott glaubten. Josua und Kaleb-Generation. Gott glaubten. Sie glaubten Gott. Wenn Gott sagt, wir werden die Riesen besiegen, werden wir sie fressen wie Brot. Wenn Gott das sagt, machen wir das. Wenn Gott das sagt, klappt das. Amen. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott das tut, das wird funktionieren. Der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Amen. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, dass Jesus der Christus ist. Amen. Da ist eine Überzeugung in so einem Menschen, der sagt, gib mir den Berg. Okay? Gib mir den Berg. Und Josua und Kaleb waren alt zu der Zeit. Das waren nicht mehr die jungen Hüpfer. Das war nicht die neue Generation. Das waren sogar die Älteren. Halleluja. Gute Nachricht für ein paar von euch. Gib mir den Berg. Amen. Wir hatten letztens einen guten Freund bei uns, den Benji Morph, ein Missionar, der Hammer-Typ. Ich liebe ihn so sehr. Und er hat von Retirement geredet. Er hat gesagt, wir haben das umgenannt. Retire auf Englisch heißt ja in Rente gehen. Ne? Retirement. Er sagt, nee, die kriegen neue Räder. Retire. Also neue Räder. Okay, jetzt geht's erst richtig los. Amen. Er sagt, jetzt genieße ich den Lebensabend und jetzt kaufe ich mir mein Caravan, ja, meinen kleinen mit Wohnanhänger und dann tuff, fahren wir durch die Gegend und besuchen mal die Ostsee und dann besuchen wir mal da und dann fahren wir mal nach Italien. Ist alles cool, darf man ja auch alles machen. Aber weißt du, dass Gott noch einen Auftrag für dich hat? Weißt du, dass jetzt hast du Zeit? Amen, come on, jetzt kannst du alles machen. Die Kinder sind aus dem Haus, jetzt geht's los, come on. Ich spreche zu irgendjemandem hier gerade. Jetzt kann noch mal richtig Gas gegeben werden fürs Königreich, come on. Ja, und dann fällt also der Unglaube, es fällt, Achtung, die Sklavenmentalität. Und das ist, was ich glaube, was so, ne, es gibt sicherlich Details, wie Gott auch zu mir gesagt hat, das musst du jetzt ändern, das ist wichtig, dass du das neu lernst und so weiter. Aber grundsätzlich ist es immer dasselbe. Grundsätzlich muss die Sklavenmentalität, die Waisenmentalität, die Opfermentalität muss raus, weil du kannst den ganzen Einfluss, den Gott für dich hat, nicht tragen, wenn du weiter als Sklave denkst. Wenn du doch ein Sohn geworden bist. Wenn du doch eine Tochter geworden bist. Wenn du doch ein Repräsentant des Königs geworden bist. Wenn du ihn repräsentieren sollst und den offenen Himmel und die Ressourcen, die Gott damit zur Verfügung stellt. Leute, das ist 1. Mose 1. Das ist, er schuf sie in seinem Bild und er gab ihnen Ressourcen, um das auszubreiten. Richtig? Und das, Gott hat dich immer noch in seinem Bild, er hat es wiederhergestellt in Christus und er gibt dir immer noch Ressourcen, um was? Um den Himmel auszubreiten, um Garten Eden auszubreiten. Ist immer noch der Wunsch des Herrn. Das ist meine Überzeugung und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir mutig sind, Dinge wagen, die aus der Intimität mit ihm, aus der Freundschaft mit ihm geboren werden. Und dass wir darin kühn sind. Die ersten Christen waren kühn. Amen. Sag mal kühn. Kühn. Sag mal deinem Nachbarn, du bist kühn. Du bist mutig. Es ist die Wahrheit. Und wenn er ungläubig guckt, dann gibst du ihm eine liebevolle Klatsche. Okay. Gebt mir noch ein paar Minuten. Ihr habt es gleich geschafft.
Ich bin jetzt warm gepredigt.
Danke, Jesus. Eine Sache noch, okay? Und dann beten wir für die glauben, dass sie das betrifft, okay? Weil ich glaube, es ist eine Gabe des Glaubens im Raum, die zu nehmen ist. Eine Gabe ist ein Geschenk, ist nicht dein, ich glaube jetzt. Ja, der hat jetzt gesagt, ich soll glauben, oh, ich glaube jetzt. Nein, du glaubst, weil Gott dir die Fähigkeit schenkt und weil du dich einlässt auf sein Wort und weil du sagst, Gott, ich nehme das. Und das ist genau der Punkt. Wir gehen. Und das hat mich geschockt, das hat mich wirklich geschockt. Wir hören manchmal so viele gute Botschaften, wir lesen so viele gute Bücher, wir hören so viele gute Informationen und nichts ändert sich. Warum ist das so? Ich lese euch mal was vor. Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Also es spricht über Israel, die ins verheißene Land gegangen sind. Und er sagt jetzt, uns ist auch eine gute Botschaft verkündigt worden. Richtig, das Evangelium, wie auch jenen. Aber jetzt pass auf, und das ist ernüchternd. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht. Krass, du kannst eine gute Botschaft hören und es kann dir nichts nützen. Kann dir nichts nützen. Warum? Jeder sollte fragen, warum, Konrad, sag mir warum. Weil das ist dramatisch. Ich möchte nicht eine gute Botschaft hören, die mir nichts nützt. Ich möchte wissen, was mir Gott gegeben hat und ich möchte darin leben. Ich möchte auch nicht fromm nur sein und darüber reden. Ich will es leben. Amen. Ich will es verkörpern. Ich will es austeilen. Ich will es weitergeben. Ich will es multiplizieren. Das heißt also, ich kann nicht nur drüber hören, da werde ich ja nur fromm. Wenn ich nur drüber höre, dann denke ich nur, ich bin besser als andere und erzähl dir, was ich alles weiß. Aber ich erzähle dir nur von hier, nicht von hier. Und das sei ferne. Von mir jedenfalls. Weil es denen, okay, nochmal. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, Achtung, jetzt kommt's, sich nicht mit Glauben verbunden hat. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich was höre, von dem ich denke, dass es Gott ist, der zu mir da redet, der mich inspiriert, der was aufmacht in mir, dann darf ich Folgendes machen. Ich darf sagen, Vater, ich umarme das Wort im Glauben. Es ist meins. Ich sage, mehr nicht? Nee, mehr nicht. Das ist es. Aber das machen wir oft nicht. Wir hören einfach nur und dann geht's weiter. Aber wir verbinden uns nicht im Glauben mit dem, was wir gehört haben. Wir verbinden uns nicht. Und ich möchte euch ermutigen, das Gute, was Gott sagt, es ist alles immer durch Glauben. Glauben ist, ich mag das Wort gar nicht, Währung, okay, weil Währung ist irreführend, okay. Aber weil mir gerade kein besseres Wort dafür kommt, aber Glaube ist, und lass mich so sagen, Glaube ist der Zugangspunkt zu allem übernatürlichen, unsichtbaren Guten, was Gott zur Verfügung hat. Gott selber ist Geist und deswegen nicht sichtbar. Und der Glaube greift auf das Unsichtbare immer zu. Deswegen ist Vision so krass. Deswegen sind, wenn du einen Traum hast von etwas, was du schon sehen kannst, was du schon irgendwie in dir drinne, kannst du es schon sehen. Das ist eine göttliche Fähigkeit. Das ist nicht böse. Solange wir es Gott unterwerfen, kannst du doch mit Gott so träumen. Du darfst deine gottgegebene Fähigkeit, dir Dinge vorzustellen, ihm untergeordnet nutzen. Warum? Weil was du sehen kannst mit diesen Augen, das kannst du auch haben. Etwas, was du siehst und du gehst Schritte des Glaubens, du umarmst es im Glauben und du sagst, danke Herr, ich glaube, das ist, weil es mir immer wichtig zu sagen, ne, dass, ich hoffe, ihr versteht das, dass ich nicht von so einem, ich baue mir mein Leben zurecht rede, okay, ich rede nicht von so einem komischen Glauben, mach dir dein Leben schön, so in deinen eigenen Sinn, so, das ist nicht der Punkt, sondern ich bin in Unterordnung zu Gottes Geist, ich bin in Intimität mit ihm, ich habe von ihm gehört, ich habe vielleicht zusammen mit anderen von ihm gehört und jetzt sehe ich etwas in meinem Herzen, was da reingepflanzt wurde, durch den Geist Gottes und ich träume von etwas und ich umarme es im Glauben und gehe Schritte des Glaubens. Amen. Ich gehe einen Schritt, so wie Israel vor dem Jordan stand und der Jordan hatte Hochwasser und Gott hat gesagt, wenn die Priester mit der Bundeslade den Fuß auf das Wasser stellen, werde ich das Wasser stauen. Und das Problem ist, dass manche von uns, und ich war auch sicherlich so einer, ja, nehme ich gerne mit rein, wir stehen vor dem Jordan, vor dem Hochwasser, blasen Schofare und deklarieren, der Herr wird das Wasser teilen, aber bewegen uns keinen Zentimeter. Und dann wundern wir uns, warum 10 Jahre später der Jordan immer noch nicht geteilt ist und sagen, Gott, du hast doch gesagt, du hast doch versprochen. Und irgendwann, ne, Gott redet nicht mehr heute. Und Gott, ich weiß auch nicht, wir müssen nur noch durchhalten bis ans Ende und bis er wiederkommt, bis der Bus kommt, dann sind wir endlich zu Hause. Danke, Jesus. Weißt du, ich übertreibe ein bisschen. Ja, ich weiß, okay. Aber das Ding ist, wer sind die königlichen Priester? Gibt es hier welche? Ja. Ein, super, 2, 3, ganz toll. Reicht. Also, wir sind die Königspriester. Was ist die Bundeslade? Ist die Gegenwart Gottes. Ein Bild für die Gegenwart Gottes. Wo ist die jetzt? Guck mal hier rein, sag mal, drin ist Gott. Halleluja, das ist wahr. Also, wer ist es, der in Schritt des Glaubens geht? Wir. Gott hat gesagt, okay, ich gehe einen Schritt. Wurm, ich setze meinen Fuß auf etwas Unmögliches. Der Jordan hatte noch Hochwasser. Ich meine, schön, dass es ein Fluss ist, wo man durchgehen soll. Das ist das eine. Jetzt hat er noch Hochwasser. Im Natürlichen wieder. Alles ist einfach nur, Mann, da kann nichts passieren. Die Wirtschaft ist doof und alles ist schlecht. Und das ist die Endzeit. Wir kommen. Okay, also. Ich habe eine theologische, und darüber rede ich jetzt nicht, ich habe eine theologische Überzeugung über die Endzeit, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich will einfach, lass mich nur so viel sagen, nur zum Spaß. Seit dem Heiligen Geist ist Endzeit. Okay, alles klar. Okay, entweder ist sie immer noch oder schon vorbei, kannst du dir selber aussuchen. Aber solange ist meine Verantwortung ist, den Willen Gottes auf der Erde freizusetzen, oder? Ihn zu repräsentieren. Die Gemeinde ist der Leib Christi und sie wird in direkter Proportion zum Haupt sein. Sie wird irgendwann aussehen, sodass das Kopfding da auch drauf passt. Nicht so ein Strichmännchen, ja, da so ein Riesenkopf drauf, ja, voller Herrlichkeit. Sondern eine herrliche Braut ohne Flecken und Runzeln. Epheser sagt es, okay, und das ist, was wir sein werden. Und besser gesagt, das ist, was Gott schon sieht. Sonst ist er verliebt in seine Braut. Amen. Der denkt, die ist hot. Der liebt seine Braut, okay, der ist begeistert und er kennt auch nur eine, nicht lauter Fraktionen und einzelne Teile. Seine Braut ist nicht schizophren, okay, sie ist nicht komisch, sie ist nicht geteilt, getrennt, sie ist nicht bipolar, sie ist seine geliebte Braut. Amen. Und er liebt sie und sie ist wunderschön. Come on. Er liebt die Gemeinde. Amen. Und Schaber. Und dann umarmst du das im Glauben, was Gott sagt, und gehst und stellst deinen Fuß auf den Jordan. Und auf einmal kommt die Gnade und staut das Wasser. Vorher nicht. Das ist das, was wir, deswegen sage ich, warte nicht auf die Ressourcen, warte nicht, dass alles im Platz ist, warte nicht, dass alles zur Verfügung steht, dann wartest du, bis du grau bist. Das funktioniert nicht. Hier sind Businessleute, hier sind Lehrer, hier sind Weltveränderer, hier sind Automechaniker, die mit Worten der Erkenntnis Autos heilen können. Come on. Die ehrlich sind, oh, das ist krass. Ehrliche Automechaniker. Oder sogar ehrliche Autoverkäufer, es wird immer krasser. Stell dir vor, du hast das Beste für die anderen im Sinn und lebst unter dem Segen Gottes und nicht, weil du Geld willst und weil du da gierig bist und weil du deswegen lauter Gesetze, ja, und dann, jetzt machen wir schwarz. Ich mache nichts schwarz. Dann kommt unser Handwerker, kommt jetzt der Handwerker wieder und sagt so, ja, guck mal, ich muss die Steuer, versucht dann meine Frau zu belabern und sagt, ja, das wäre dann 2000 Euro billiger für euch. Meine Frau so, keine Chance. Könnten 2000 Euro billiger uns echt gut tun? Oh ja, wir sind leider immer noch keine Millionäre. Kommt vielleicht noch, aber ist noch nicht so weit. Ist noch nicht mal nah dran. Der Punkt ist einfach, meine Versorgung kommt von meinem Vater. Nicht vom Staat, nicht von irgendwelchen Gesetzen, nicht von irgendwelchen, nein, ich kann ehrlich sein. Warum? Weil ich mich nicht selbst versorgen muss. Und deswegen kann ich auch Steuern zahlen. Finde ich die toll? Finde ich die immer ehrlich? Finde ich die immer gerecht? Nein, ich finde sie furchtbar. aber gut, ja, wenn der Herr sagt, zahl sie, dann zahle ich sie. Dann gehe ich zur Not einen Fisch angeln, wo sie drinsteckt. Amen. Ich lebe vom Himmel zur Erde, nicht andersrum. Amen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Ich kann noch lange labern. Das ist, nein, ich laber nicht. Das ist falsch. Predigen. Und ich möchte einfach beten. Ich möchte beten, dass dieses Haus in dieses neue Maß des Glaubens kommt. Wie viele von euch wissen, dass es ein Maß des Glaubens gibt? Die Bibel sagt, jedem wurde ein Maß des Glaubens zugeteilt. Wenn ein Maß des Glaubens da ist, kann das Maß auch zunehmen. Ich kann im Glauben wachsen. Amen. Dinge, die nicht möglich schienen, können möglich sein, wenn du hier durch die Tür gehst. Dinge, die, das geht nicht, auf einmal geht's doch, weil Gott mit dir ist. Amen. Und das ist egal, ob es in deiner Familie Situationen sind, ob du Schwierigkeiten mit deinen Kindern hast oder mit deinen Eltern. Es ist egal wie rum das ist, egal ob der Job ist oder die Finanzen sind oder das Business oder was auch immer das ist, ob es die Gesundheit ist, ist egal. Ich spreche über dieses Haus, dass das Maß des Glaubens sich hebt. Amen. Dass das Maß des Glaubens zunimmt wie eine Flut. Und dass ihr umarmen könnt, dass ihr Forerunner seid, dass ihr Leute seid, die vorangehen, eine Pioniergemeinde. Und dass es gilt, es zu umarmen. Ich sage das nochmal, es gilt es zu umarmen, weil man sonst kämpft gegen etwas, was eigentlich Berufung Gottes ist. Die Struggles, die ihr manchmal habt, die Schwierigkeiten, der Kampf zwischen wir wollen voran, aber wir wollen niemanden verlieren und so weiter, das ist das Zeichen einer Gemeinde, die vorangehen will. Das ist das Zeichen. Und das bedeutet, dass man nicht jeden halten wird. Und das ist okay. Es gibt noch andere viele gute Gemeinden. Amen. Und da dürfen Leute ja auch hingehen. Wer hätte das gedacht? Aber man muss seine Bestimmung umarmen. Amen. Man muss seine Bestimmung umarmen und sagen, danke Jesus. Und ich möchte mal erstmal kurz ein bisschen vorfühlen, weil wir haben hier nicht so viel Platz, aber ich würde gerne mal vorfühlen, wenn du spürst, das hat zu dir persönlich geredet, und du glaubst, dass diese Gabe des Glaubens für dich ist. Ja? Und du sagst, ich glaube, ich bin gemeint. Und da geht es nicht um deine Fähigkeiten, sondern einfach nur, wenn du spürst das hier drin, dann bitte ich dich aufzustehen, gerade jetzt an deinem Platz. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und es ist hier ist nicht irgendwie, wer ist jemand besser oder schlechter als die anderen. Ja? Also du darfst mit gutem Gewissen sitzen bleiben. Gott hat für dich eine Berufung, Gott hat für dich Glauben, Gott hat für dich alles. Es ist nicht der Punkt, okay? Es ist nicht, wir vergleichen uns nicht. Ich glaube einfach, dass Gott eine Gabe freisetzen möchte hier. Ja? Dass er etwas aktivieren möchte, etwas multiplizieren möchte. Jesus. Und ich möchte erstmal für alle gemeinsam beten, auch für die, die sitzen. Ja? Vater, ich danke dir für neues Level, das neue Denken fordert. Und ich bete, Herr Jesus, für jeden, dass dieses neue Denken, Herr, offensichtlich wird und deutlich wird und dass du zu jedem redest, was das heißt, Herr. Jesus, und ich bete für Mut in diesem Haus, nach vorne zu gehen und keine Angst zu haben, vor Veränderung zu haben, Herr. Jesus, ich bete für eine Kühnheit, die geistgeleitet ist, in die Fülle hinein, die du vorbereitet hast, dieses verheißene Land. Dieses verheißene Land. Und ich weiß nicht, warum ich das noch sagen muss, aber ich möchte sagen, die Wüste war Versorgung. Das verheißene Land war Überfluss. Und das ist wichtig zu verstehen. Manche denken, ich muss nur versorgt werden, nur versorgt werden. Nein, nur versorgt werden ist egoistisch, weil nur versorgt werden kannst du niemandem mehr abgeben. Was die Gemeinde braucht, ist in allen Dingen Überfluss, damit sie übelst großzügig austeilen kann. An Zeit, Gaben, Fähigkeiten, Finanzen, alles, was da dazugehört. Okay? Und deswegen glaube groß, denke groß, nicht für dich, nicht damit du dir noch eine Insel und noch ein Auto und noch ein Haus und noch was, das ist alles nicht der Punkt, sondern damit wir eine Reich-Gottes-Vision haben. Und darin kannst du von mir aus 10 Häuser haben, das ist völlig egal, aber solange das Reich Gottes an erster Stelle steht, ist das safe, okay? Solange das Reich Gottes an erster Stelle steht. Und ich möchte den Menschen, die stehen, eigentlich jeden hier drin, aber besonders den, die stehen, weil ich glaube, dass Gott euch da gerade aussondert, ich möchte euch sagen, ich möchte durch die Gnade des Geistes Gottes euch erlauben zu träumen wie nie zuvor. Euch erlauben zu träumen wie nie zuvor. Groß zu denken, groß zu träumen. Sich nicht einschränken und einbauen und einengen zu lassen von so müsste das halt sein und so haben wir es immer gemacht. Sondern ich möchte sagen, du darfst außerhalb der Box denken. Du darfst mal aus dem Boot der Sicherheit austreten. Du darfst mal rausgehen und hör mir zu, du darfst auch mal sinken. Jesus holt dich immer raus. Amen. Jesus holt dich immer raus. So wie bei Petrus, als er auf die Wellen geguckt hat und sein Kopf sich wieder einschaltete. Und er wieder dachte, Moment, ich bin ein Fischer. Ich laufe auf dem Wasser und die Wellen sind hoch. Das geht ja gar nicht. Gluck, 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 gluck. Okay, dann war erstmal Sinken angesagt, aber der Herr hat ihn rausgeholt. Amen. So brechen wir Perfektionismus im Namen Jesus. Vater, ich danke dir, Herr Jesus, wir brechen Perfektionismus im Namen Jesus. Du darfst Fehler machen, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes und du wirst nicht definiert durch Fehler. Und ja, wir wollen keine machen, aber wenn es passiert, ist das nicht der Weltuntergang. Du lernst raus, du stehst wieder auf, du gehst weiter. Danke, Jesus. Und ich bete, Geist Gottes, und die Engel, die hier sind, ich bete, Vater, dass du jetzt diese Gabe des Glaubens austeilst, Herr. Bete, dass du diese Gabe des Glaubens austeilst, Vater. Herr Jesus, dass Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Gabe des Glaubens. Hey, im Namen Jesus. Gabe des Glaubens, Herr, im Namen Jesus. Gabe des Glaubens, Herr, im Namen Jesus. Gabe des Glaubens, Vater. Danke, Heiliger Geist, Herr. Danke, Heiliger Geist. Empfang das gerade. Ich muss dir dafür nicht die Hände auflegen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, du nimmst es dir. Du nimmst es dir im Glauben. Du sagst, danke, Jesus, es gehört mir. Danke, Jesus, es gehört mir. Danke, Jesus, es gehört mir. Danke, Jesus, du änderst meinen Blick. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist, Herr Jesus. Danke, Heiliger Geist, Herr Jesus. Danke, Heiliger Geist. Und ich möchte noch eine Sache sagen hier, das spüre ich ganz deutlich. Da ist eine Bestimmung auf dem Bund der FEG, da ist eine Bestimmung drauf für Wohlstand. Aber nicht, um sich darauf Sicherheit zu bauen und irgendwie ein schönes, auf einem schönen Berg zu sitzen, sondern Wohlstand, um extrem großzügig zu sein. Und ich möchte das freisetzen über diesem Haus hier. Der Wohlstand ist nie nur für uns selber. Ja, der Herr sagt, die Reichen dürfen es genießen, aber sie sollen freigiebig sein und großzügig. Das ist, was sie sagen, und sollen ihr Vertrauen nicht auf ihren Wohlstand setzen, sondern auf den Herrn. Das bedeutet aber, Reichtum gibt es, sonst würde er die Reichen nicht ansprechen. Steht in deinem Neuen Testament, falls du mir nicht glaubst, schlag es nach. Und ich möchte das frei, ich glaube, das ist im Raum, weil es gibt in jeder Gemeindebewegung gibt es etwas, was Gott ursprünglich dort als Berufung und Bestimmung reingelegt hat. Oftmals versucht der Feind, das zu pervertieren, komisch zu machen und so weiter, aber ich spüre das gerade hier so deutlich, prophetisch, dass das ein Geschenk an dieses Haus ist. Nicht um sich toll zu fühlen, sondern um zu geben. Und ich setze eine außergewöhnliche Großzügigkeit über diesem Haus frei. Und ich sehe echt eine extreme Großzügigkeit, die ungewöhnlich ist, die über das Gewöhnliche hinausgeht, wo Leute säen und austeilen, aber auch erleben werden, wie Ernte um Ernte um Ernte zurückkommt und wo ihr nicht in euren eigenen Fähigkeiten und nicht, weil ihr so gut berechnet habt, was alles wichtig ist, ja, aber dass übernatürlich Ressourcen hineingegossen werden, weil ihr seid ein Haus von Ressourcen, ihr seid nicht nur eine Ortsgemeinde, ihr seid ein Haus von Ressourcen, ihr seid etwas, was austeilt, was andere freisetzt, die gar nicht hier vor Ort sind. Und ich danke dir, Vater, wir wollen heute sagen, dass wir dieses Wort neu nehmen wollen. Jesus. Das wird das neu, wenn du das möchtest, natürlich nur. Ja, das habe ich nicht Autorität drüber. Aber wenn ihr hier Leiter seid, verantwortlich seid, wenn ihr sagt, das ist meine Gemeinde, dann nehmt das gerade jetzt in Anspruch. Ich umarme es im Glauben. Ich verbinde mich im Glauben damit. Und danke dir, Jesus, dass du es in mir hervorbringst zur Ehre des Vaters. Im Namen Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, 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 Heiliger Geist. Danke, Jesus.
Ich möchte gerne noch was ergänzen. Ich glaube, ich empfinde, dass wir in den letzten Tagen, dass ihr etwas empfangen habt, wo was Neues aufgegangen ist. Ich möchte den Frühling ausrufen in dieser Gemeinde. Ich glaube, dass hier was Neues begonnen hat und in den letzten Tagen habt ihr das empfangen und das ist ganz, diese Tage waren entscheidend. Ich glaube, dass hier der Frühling begonnen hat und dass was Neues beginnt, eine Frische, da etwas empfangen habe, wo Leben drauf ist und wo auch Leben durch ausgelöst wird. Und das ist auch ein Arm nach Bünde rein, in die Region auch. Ich glaube, dass ihr echt seid, dass ihr authentisch seid, dass ihr sagt, wo ihr steht und dass das ein Arm ist auch, diese Frische, die Lebendigkeit, die ihr empfangen habt, jetzt in den letzten Tagen, nach Bünde rein, um einen Zugang zu den Leuten zu bekommen. Ihr werdet Leute erreichen, die andere nicht erreichen. Und ihr werdet einen Zugang zu Leuten haben, die andere nicht erreichen. Und das macht euch aber nicht überheblich, sondern ihr seid demütig. Und ihr gebt das sogar noch weiter und befähigt andere Gemeinden dazu und ladet sie ein, an den Tisch zu kommen, um das zu teilen mit ihnen, was Gott euch gegeben hat. Genau, und ich möchte einfach kurz für euch beten. Ich danke dir, Jesus, für das, was du hier getan hast in den letzten Tagen und ich rufe den Frühling aus. Ich rufe aus, dass wirklich neue Dinge sprießen. Es hat schon begonnen und es geht weiter. Ich danke dir für frischen Regen, ich danke dir für Sonne, ich danke dir für Dinge, die gebären jetzt, dass du Träume verteilst, dass du Visionen austeilst und ich danke dir dafür, dass Bünde erreicht wird, dass die Region hier in Ostwestfalen erreicht wird, durch diese Gemeinde und auch durch den Leib in der Region. Danke dafür, Jesus, in Jesu Namen. Ich rufe den Frühling aus. Neue Dinge kommen in Wachstum. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen,
amen. Und sorry, wenn ich euch überstrapaziere. Gebt noch mal bitte 2 Minuten für eine Sache. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen, wenn ihr wollt. 2 Dinge. Einmal, wenn du Jesus nicht kennst. Du bist heute Morgen hier, irgendwie hier gelandet. Und du sagst, eigentlich habe ich keinen Kontakt mit Gott. Vielleicht habe ich irgendwie mal was gehört. Vielleicht bist du auch schon öfter mal hergekommen. Aber eigentlich bin ich nicht versöhnt mit Gott. Möchte ich dir sagen, Jesus hat den Preis am Kreuz bezahlt für deine Schuld, damit sie weggenommen wird und du versöhnt, vereint sein kannst mit deinem Schöpfer. Was dich auch in deine Bestimmung bringt. Und wenn du hier bist heute Morgen, dann möchte ich dich einfach einladen, kurz aufzustehen und wir beten zusammen, dass du deinen Schöpfer kennenlernst und all deine Schuld in deinem Leben verschwindet, indem du Jesus annimmst. Ja, also wenn du hier bist heute Morgen und ich weiß, du sagst, Konrad, das ist peinlich, das ist herausfordernd und so weiter. Ich mache das mit Absicht, okay? Ich mache das mit Absicht, weil das ist die wichtigste Entscheidung deines ganzen Lebens. Und wenn du die halbherzig triffst, dann weiß ich nicht, ob du morgen dafür stehen wirst. Deswegen mache ich es ein bisschen komplizierter, weil die Botschaft ist zu wertvoll, um sie einfach nur so billig hinzuwerfen, okay? Deswegen, ich weiß, es ist herausfordernd, aber wenn du das wirklich willst, wenn du sagst, ich will das Opfer Jesu annehmen, dann darfst du jetzt aufstehen. Dann einen kurzen Moment Zeit geben, ja, kurzen Moment. Wenn dich das betrifft, jetzt kannst du aufstehen und Jesus als deinen Herrn und Erlöser annehmen. Ganz kurz mal warte ich noch. Irgendjemand hier, du stehst nicht für mich auf, du stehst für dich auf, okay? Danke, Jesus. Okay, dann nehme ich mal an, alle gerettet, alle erlöst, preis dem Herrn. Sehr gut. Und dann ist das Zweite, was ich noch fragen wollte oder sagen wollte, oder besser gesagt, wofür ich noch beten wollte, ist für die Jugend. Ihr wunderbaren jungen Leute, okay? Ein großartiger Mann Gottes hat letztens gesagt, und das hat mich echt berührt, hat gesagt, eine Gemeinde, wo die jungen Leute an vorderster Front dabei sind, ist eine gesunde und lebendige Gemeinde. Und das ist hier zu sehen. Hier sind junge Leute, haben gestern in der Jugendband gesehen, die sind on fire für ihr, die waren in der Veranstaltung. Ja. Normalerweise, wenn die Jugend nicht brennt, kommt sie nicht in irgendeine Veranstaltung, schon gar nicht von Erwachsenen. aber ihr wart hier und wäre das okay, wenn ihr einfach mal, ich weiß, es ist eng hier vorne, aber wenn ihr hier nach vorne kommt als der Jugend von der FEG Bünde und wenn du heute als Gast hier bist, yes. Come on. Stellt euch einfach mal hier hin. Könnt gern zu mir schauen. Danke, Jesus. Yes. So cool. Ihr seid so der Hammer. Genau, da kommen noch die Mädels. Die Mädels-Gang. Come on. So gut. So gut. Yes. Ein paar werden ein bisschen gezwungen, das ist auch okay. Danke, Jesus. Ja, könnt ihr euch mal zu mir drehen? Wer möchte einfach für euch beten und der Rest kann einfach die Hand ausstrecken. Ihr seid Schätze. Es ist so wichtig, dass ihr da seid. Und ich kann euch nur als ein Vater ermutigen, es lohnt sich, mit Jesus zu laufen bis zum Schluss. Es ist das Beste, was es gibt. Er ist das Beste, was es gibt. Macht keine Kompromisse, okay, lauft mit ihm Vollgas, weil er hat das Beste für euer Leben. Ihm zu vertrauen, was Besseres gibt es nicht. Und ich glaube, dass ihr hier drin blühen könnt und dass ihr hier noch mehr Raum kriegt. Ist der David eigentlich da? Der ist euer Jugendpastor. Falls er, der ist hier draußen, habe ich ihn ein bisschen gesehen, aber den würde ich gerne mit reinnehmen. Wenn irgendjemand den David sieht, kann ihn noch mit hier reinrufen. Was für ein wunderbarer Mann Gottes. Danke, Jesus. Aber wir wollen einfach kurz für euch beten. Ja? Ich glaube, dass Gott euch ausrüstet, befähigt und sendet in die Ernte dieser Zeit. Und dass ihr die jungen Leute erreicht, die so durcheinander sind in dieser Zeit, in der wir leben, nicht wissen, wo oben und unten ist, so viel Schlechtes sehen durch diese kleinen Bildschirme. Ja, und es ist so, es ist einfach so wichtig. Da ist David, come on, komm mal mit nach vorne hier zu deiner Jugend. Du gehörst dazu, Bruder. Was für ein Hammer, Jugendpastor, sieht so gut aus, oder? Sieht er nicht gut aus? Sag Jesus. Yes, dann lass uns mal aufstehen nochmal und einfach die Jugend segnen hier. Jesus, danke, Vater. Danke, Heiliger Geist, für diese wunderbaren jungen Leute. Jesus, wir segnen sie, Vater. Danken dir, Herr Jesus, dass du deine Gnade, deine Kraft auf ihn freisetzt, Jesus. Vater, danke, Herr, dass sie so eine Kühnheit, ich setze so eine Kühnheit und den Glauben, das, was ihr gerade, was ihr gerade gehört habt, dieser Glaube, danke, Jesus, die Welt verändern, Herr Jesus. Danke, dass das in ihnen jetzt wirklich so Wurzeln schlägt, Herr, dass sie wirklich berufen sind, signifikant zu sein, wichtig zu sein, Dinge zu ändern, Jesus. Vater, aufzustehen, eine Stimme zu haben. Und ich sage über euch, sagt nicht, ihr seid zu jung. Sagt nicht, ihr seid zu jung, sondern geht in der Kraft Gottes im Namen Jesus. Geht in der Kraft Gottes im Namen Jesus. Wow, danke Jesus. Ja, danke Jesus. Das, oh ja, der Geist Gottes wirkt. Der Geist Gottes wirkt. Danke Jesus. Komm Gemeinde, das sind unsere Schätze, Leute. Das sind unsere Schätze. Ja, das sind unsere Schätze. Danke Jesus. Sie werden Dinge anders machen als wir. Und das ist in Ordnung. Und wenn sie laut sind, dann lass sie doch laut sein. Steck dir Ohrstöpsel rein. Ich möchte das einfach mal sagen. Weißt, wir haben heute so oft, und ich sage es in voller Liebe und Respekt und Wertschätzung, aber ich komme in so viele Gemeinden und das ist immer dasselbe. Die ältere Generation sagt, die sind zu dies, die sind zu das, die sind zu so. Und dann sage ich, woher sollen die das denn verstehen? Du bist dein ganzes Leben mit Jesus unterwegs und meckerst. Du kannst doch Abstriche machen. Du kannst doch sagen, okay, ich bin doch lang genug mit Gott unterwegs. Ich weiß doch, da muss man doch nicht die, lass sie doch rennen. Amen. Sie brauchen Väter und Mütter, die ihnen an die Seite stehen, die sie in den Arm nehmen, die ihnen helfen, den Weg zu gehen. Aber nicht die da meckern und stehen und sagen, nicht so dies, so das, so jenes. Jesus, ich bete für eine Freiheit, Herr Jesus, der Weltveränderer, Herr Jesus, die sich hier ausbreiten, Herr. Die dieses Gebiet einnehmen, Jesus. Die diesen Landkreis einnehmen. Und ich prophezeie über euch, ihr werdet Ideen haben. Ihr werdet Dinge sehen. Ihr werdet kreative Ideen haben im Namen Jesus. Und es soll euch niemand aufhalten im Namen Jesus. Ihr sollt rennen. Und auch diesen wunderbaren Mann hier, diesen David, Herr Jesus. Ich segne dich, David. Du bist ein Mann mit so einem Hirtenherz, mit so einem liebenden Herzen. Und ich danke dir, Jesus, dass du seinen Einflussbereich erweiterst, Herr Jesus, und dass du mit einer Gegenwart und Kraft in sein Leben kommst, Jesus. Vater, wie er sich nicht hat zu träumen wagen, Herr Jesus. Danke, Vater, dass er sich immer auf dich verlassen kann, Jesus. Immer durch dich gehen kann, Herr, in Jesu Namen, Vater. Danke, Heiliger Geist, Herr. Danke, Geist Gottes. Halleluja. Halleluja, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Das ist ein Turning Point in diesem Haus. Das ist ein Turning Point in diesem Haus. Und ich möchte einfach sagen, es ist sehr gut, was passiert. Es ist sehr, sehr gut und ihr seid wunderbar und ich danke euch für die Ehre, hier sprechen und auch reinsprechen zu dürfen, für eure demütigen Herzen. Ist nicht selbstverständlich. Ich schätze euch sehr und bis zum nächsten Mal oder mal bei uns in Eutin. Danke, Jesus.